Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Spiritualität, die jüdischen Wurzeln des Christentums. Unsere Sendung kommt heute aus Israel, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Ich freue mich sehr, dass ich heute in unserer Sendung einen ganz besonderen Gast begrüßen darf, Pater Franz von Sales, den Verantwortlichen der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel. Pater Franz hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, uns heute für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Als er mir vor einigen Wochen erzählt hat, dass er heuer ein kleines Jubiläum feiert, 15 Jahre Priesterdienst in Israel, habe ich ihn gefragt, ob er seine Erfahrungen, die er in Israel gemacht hat, nicht mit uns teilen möchte. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als er Ja gesagt hat. Grüß Gott, Pater Franz.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Pater Franz von Sales. Ich gehöre zur Gemeinschaft der Seligpreisung seit 25 Jahren jetzt schon und ich lebe seit 15 Jahren in Israel und ich bin Priester seit 17 Jahren.
Wolltest du immer schon Priester werden?
Nein, absolut nicht. Die Idee hatte ich eigentlich nie, Priester zu werden, aber als ich dann meine Bekehrung gelebt habe und dann auch überlegt habe, was ich machen konnte, dann kam als erstes ein Wunsch, in eine Gemeinschaft einzutreten, was auch ein Kloster sein könnte oder so. Und dann eben auch in Gemeinschaft habe ich dann erstmal entdeckt, was überhaupt Priester sein ist und auch durch Beispiele oder durch Priesterweihen. Und da ist dann irgendwann die Berufung, glaube ich, ein bisschen geweckt worden.
Wie ist das gekommen, dass du in die Gemeinschaft der Seligpreisungen eingetreten bist? Kannst du uns deine Berufungsgeschichte kurz erzählen?
Gut, ich komme aus einer religiösen Familie, aus einer praktizierenden Familie. Ich hatte meine Bekehrungsgeschichte, sagen wir mal so, mit 17. Das heißt, meine Bekehrung ist eine ganz einfache, das ist eine Glaubenserneuerung, Glaubensvertiefung, weil ich nie einen Augenblick in meinem Leben gehabt, wo ich Jesus oder Gott fern war oder so einen Bruch mit der Kirche hatte. Und ich habe durch eine Erfahrung in der Freikirche so eine Glaubenserneuerung erlebt und dann hat mich Gott aber zurückgeführt, auch in meine eigene Kirche, meine eigenen Wurzeln zu entdecken. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach dem Abitur, nach dem Militärdienst und vor meinem Studium, dann eben auch zu schauen, wie ich leben möchte als bewusster, entschiedener junger Christ. Und dann bin ich da eben auch hingeführt worden in die Gemeinschaft der Seligpreisung, die gerade zu dem Zeitpunkt ganz frisch in Deutschland gegründet hatten. Das war damals in Rees am Niederrhein. Und da bin ich dann ab und zu mal hingefahren, um mir das anzugucken. Und das war nicht die Liebe auf den ersten Blick, sondern mir auf den zweiten, aber da hat mich der liebe Gott da ganz stark angesprochen, vor allem auch durch die Eucharistie, zu der ich immer eine sehr starke Beziehung hatte und hat mich dann, da hat er eben so Türen geöffnet und dass ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Das habe ich dann versucht und scheinbar hat es ja geklappt, weil ich da ja schon seit 25 Jahren jetzt auch mitleben darf und auch mit ihm darf, dem Herrn.
Du hast gesagt, du bist jetzt schon seit 17 Jahren Priester. Wo bist du zum Priester geweiht worden? Wo hast du deine Ausbildung auch gemacht?
Ich habe meine Ausbildung in Frankreich gemacht, in Toulouse und in Lisieux, in Caen. Und ich bin in Lisieux zum Diakon und auch zum Priester geweiht worden. Mhm. Also auch eine sehr starke Beziehung zur kleinen Therese.
Und wo warst du schon überall tätig als Priester? Wo hast du schon gelebt?
Wie gesagt, als mein Diakonatsjahr hatte ich in Medjugorje gelebt und auch mein erstes Priesterjahr. Das war natürlich ein Hammer, weil Priester in Medjugorje heißt ein Predigtdienst, aber auch vor allem den Beichtdienst. Und das war eine sehr, sehr, sehr starke Erfahrung. So etwas habe ich hinterher nie wieder erlebt, weil ich ja nie auch an einem Pilgerort oder sowas gelebt habe. Aber es war eine sehr starke Öffnung in die Barmherzigkeit Gottes hinein durch diesen Priesterdienst. Und dann bin ich nochmal in Frankreich gewesen, in unserem Haus in Toulouse, in unserem Ausbildungshaus für Priester. Und dort habe ich auch mitgeholfen in der Priesterausbildung, bin dann von da aus dann nach Israel geschickt worden, eben auch zuerst zur Priesterausbildung, aber dann auch, um hier unser Haus zu leiten in Emmaus und in Israel.
Das heißt, du bist jetzt seit 15 Jahren in Israel?
Ich bin seit 1997 in Israel und da bin ich auch sehr froh und dankbar für.
Vielleicht kannst du den Hörern jetzt sagen, was ist deine Mission im Heiligen Land, was sind deine Aufgaben?
Also meine erste Mission war ja nun, unser Haus zu übernehmen Das war damals in Jerusalem noch, am Checkpoint von Bethlehem, wo wir eben ein Studium hatten für ein Jahr Ausbildung unserer Priesteramtskandidaten, die eben hineingetaucht werden sollten in das Heilige Land, aber auch vor allem in das Judentum, also unseren Ursprung. Das habe ich einige Jahre lang geleitet, dieses Haus, auch diesen Dienst. Und dann durch verschiedene Gründe wurde das Studienjahr abgesetzt. Und dann war ich mittlerweile auch schon in Emmaus gelandet. Und wo dann auf einmal der Dienst ganz anders wurde, die Verantwortung von einem Haus blieb. Aber ich habe dann ganz neu, haben sich Türen geöffnet hin zur Pilgerbegleitung durch Pilgergruppen und eben auch ein kleiner Dienst durch den Katechismusunterricht für die Expat- und Diplomatenfamilien von Tel Aviv, von der französischen Schule dort.
Grüß Gott noch einmal in der Sendung der jüdischen Wurzeln des Christentums. Bei mir in der Sendung ist heute Pater Franz von Sales aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel. Pater Franz, du hast uns gesagt, du bist der Verantwortliche der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel. Du bist heute verantwortlich für das Haus Emmaus. Kannst du uns die Gemeinschaft der Seligpreisungen und ihre Niederlassungen in Emmaus ein bisschen vorstellen? Seit wann ist denn die Gemeinschaft überhaupt schon in Israel? Was sind die Schwerpunkte eurer Mission?
Also unsere Gemeinschaft wurde ja vor fast 40 Jahren gegründet in Frankreich und die erste Gründung außerhalb Frankreichs war in Israel, um eben auch, das war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, um eben auch eine Präsenz der katholischen Kirche zu haben, nein, eine Präsenz unserer Gemeinschaft zu haben in Israel und mit dem Volk Israel zu leben, im Volk Israel zu leben und dort auch zu schauen, was der Herr weiter von uns erwartet im Kontakt mit dem Judentum. Und dann haben wir vor fast 20 Jahren dieses Haus hier in Emmaus zur Verfügung gestellt bekommen. Und was eigentlich ein unwahrscheinlicher Glücksfall ist. Einerseits ist es ein Dienst, dadurch, dass es ein heiliger Ort ist, der auch immer mehr besucht wird, da ist es ein Dienst an der Kirche, der Ortskirche wie auch an der Weltkirche, weil hier durch die vielen Pilger, die hier hinkommen, sind wir eben im Dienst des Pilgerempfanges. Und es ist eben auch ein Ort, der unwahrscheinlich praktisch und gut ist, um Israelis zu empfangen oder auch Juden, weil die einfach kommen können, weil es ist so ein öffentlicher Ort.
Und hat die Gemeinschaft der Seligpreisungen eine besondere Beziehung zu Israel überhaupt oder nur in Emmaus in Israel?
Nein, wir nennen das in der Gemeinschaft das Geheimnis Israels, das Mysterium Israels. Das ist etwas auch relativ Neues, was ausgedrückt worden ist im Zweiten Vatikanischen Konzil durch diese neue Betrachtung der Beziehung der Kirche zu Israel, durch dieses Dokument Nostra Aetate, wo einfach da eine neue Öffnung gewesen ist. Und unsere Gemeinschaft hat von Anfang an durch unseren Gründer Ephraim da eben auch beitragen wollen, um diese Wurzeln einerseits zu entdecken, die das Christentum und auch die Kirche im Judentum hat, aber auch dem Judentum zu erlauben, das Christentum zu entdecken, weil von beiden Seiten her ist eben sehr viel Unverständnis da oder falsche Vorstellungen oder irgendwelche Ideen, die nicht stimmen. Und dieser Dienst der gegenseitigen Begegnung der Wurzeln, wie auch der Früchte und des Stammes heute, das ist eigentlich einer unserer Hauptdienste. Und es trägt einfach dazu bei, auch der Versöhnung, der Öffnung, der Begegnung. Und dieser Emmausort ist ganz fantastisch für das, diese Orte der Begegnung zu schaffen.
Kommen nach Emmaus also nicht nur Pilgergruppen aus Europa, sondern kommen da auch Einheimische aus Israel zu
Ja.
euch?
Wir haben manchmal so Zeiten im Land, wo viele Gruppen israelische Gruppen unterwegs sind, so im Frühjahr und Herbst normalerweise, und wo auch viele einfach so ihr Land entdecken und heilige Orte oder Ausgrabungsorte, und unser Ort hört da auch mit zu. Und wir haben ab und zu mal so israelische Gruppen, was weiß ich, entweder Leute aus den Kibbuzen oder Pensionäre oder Jugendgruppen oder auch die Tourguide-Gruppen, die israelischen, die kommen hier hin von der Tourguide-Schule, um den Ort zu entdecken. Und da geschehen einfach sehr, sehr schöne Dinge. Und eben auch viele Einzelpersonen, weil unser Ort ja auch am Schabbat offen ist. Das sind also ganz normale Israelis aus der Gegend von Tel Aviv und so, die einfach hier hereinkommen und sich den Ort anschauen und manchmal auch eine Begegnung wünschen oder ein Gespräch.
Aber ist Emmaus auch interessant für die jüdischen Besucher? Hat Emmaus auch etwas mit der jüdischen Geschichte zu tun?
Sicherlich, weil dieser Ort Emmaus, den gab es ja schon zur Zeit Jesu, und das war ja, bevor er überhaupt mit Jesus irgendwas zu tun hatte, ein ganz normaler jüdischer Ort, und der auch geschichtlich gesehen wichtig war, weil wir sind hier in der Gegend der Makkabäer. Und es ist auch im Talmud etliche Dinge über Emmaus geschrieben, Rabbiner, die in Emmaus gelebt haben. Und es gibt da so auch historisch gesehen mit den Römern Schlachten und solche Sachen. Und wir sind auch hier im Ajalon-Tal, wo diese Schlacht mit Josua war gegen die Philister und so weiter. Also es ist hier schon eine ganz geschichtsträchtige Gegend und wo dieser Ort Emmaus eben auch seinen Platz hat und eben nicht nur für die christliche Tradition.
Und die Christen, die nach Emmaus pilgern, was erwartet die Pilger in Emmaus? Was können die dort machen? Was können die dort sehen?
Was die christlichen Pilger in Emmaus erwartet, ist das brennende Herz und eine Begegnung Jesus in der Eucharistie. Das ist einfach dieser ganz wunderschöne Text aus dem Lukas-Evangelium, dieser Emmaus-Weg und diese ganz tiefe Begegnung mit Christus in der Eucharistie, wo er sich ihnen offenbart. Und das geschieht einfach durch die Tatsache, dass Pilger hier hinkommen, den Ort sich anschauen, das Evangelium vor Ort lesen und auch viele hier entweder eine Liturgie feiern oder auch die Heilige Messe.
Und wie ist das für dich als Priester, dass du an diesem besonderen Ort täglich die Messe feiern kannst?
Es ist eine sehr schöne Erfahrung, aber der Nachteil ist immer, wenn man an so starken Orten lebt, man macht sich gar nicht bewusst, in was für einer Gnade man da ständig lebt. Genauso wie, ich hatte ja schon gesagt, ich war in Lisieux und auch in Medjugorje, es wird dann fast so ein bisschen normal. Aber andererseits, dadurch, dass ich ja selbst auch mit Pilgern hier hinkomme, merke ich immer wieder, wie sehr man doch angerührt werden kann von dieser Emmaus-Botschaft. Und ich muss ehrlich gestehen, dass das Lukas-Evangelium mit seiner Emmaus-Botschaft im Moment mein Lieblingsevangelium ist.
Der Ostermontag, der Emmaus-Tag, ist das ein besonderer Tag in eurer Gemeinschaft in Israel?
Ja, weil das ist der Tag, wo das Emmaus-Evangelium in der Liturgie gelesen wird und wo wir auch ja schon seit Jahren den Emmaus-Marsch von Jerusalem, vom Zenakel in Jerusalem nach Emmaus organisieren, das heißt also mindestens 6 Stunden Fußmarsch. Und wir haben am Ende vom Tag dann auch die große, also ein Festamt mit den Patriarchen und den Weihbischöfen und auch viele Leute vom Land und Freunde und so weiter, die kommen zu dieser Messe in den Ruinen von der Emmaus-Basilika.
Und du hast gesagt, dass Emmaus auch viele Familien empfängt, hauptsächlich französische Familien. Kann man sagen, dass es in Emmaus so etwas wie ein Pfarrleben gibt?
Ja, weil dadurch, dass unsere Haussprache ja fast ausschließlich Französisch ist und die Liturgien und Messen in Französisch sind, gehören wir auch mit zu diesen Orten, wo eben die Christen, die hier im Land leben, für eine Zeit so Diplomaten oder Expat, die auch dann kommen können zu uns, um die an der Sonntagsmesse teilzunehmen. Weil in Tel Aviv ist das ein bisschen schwierig, da gibt es wohl einige Messen auch in Jaffa, aber nicht unbedingt in französischer Sprache. Und die Leute, die müssen dann wirklich sich ins Auto setzen und mal eben 30 Kilometer fahren. Wir sind dann mit Latrun die erste französischsprachige Messe eigentlich von Tel Aviv aus. Und da kommen eben jeden Sonntag auch Familien, um eben an der Messe teilzunehmen.
Wie würdest du im Allgemeinen die Situation der Christen im Heiligen Land beschreiben? Wie kann man sich das Glaubensleben in einem jüdischen Milieu vorstellen? Da ist der Lebensrhythmus ganz anders. Das Jahr folgt dem jüdischen Festkreis, es gibt keinen Sonntag etc.
Ich glaube, das muss man sehr differenzieren, wo man lebt, auch in Israel. Es gibt da schon einige Unterschiede, zum Beispiel in Nazareth, was ja in Israel ist, hat man mehr den christlichen Rhythmus auch mit dem richtigen Sonntag, was in den anderen Städten nicht unbedingt möglich ist, weil der Sonntag hier der erste Arbeitstag auch ist. Und die Christen sind hier eine Minderheit, aber die auch schon ihre Rechten und Pflichten hat und die nicht, also die schon auch wichtig sind. Es ist zwar eine kleine Minderheit innerhalb dieser großen Menge von Juden und auch Moslems, aber es ist eine Minderheit, die schon auch geschichtlich gesehen hier auch sehr, sehr stark verwurzelt ist und vor allem auch sehr engagiert ist in gewissen sozialen Bereichen.
Und wie lebt ihr das in Emmaus?
Ja, in Emmaus leben wir das so in dem Sinne, dass wir ja einen Ort von der Kirche zur Verfügung gestellt bekommen haben, den wir betreuen, geistig betreuen. Das heißt, dafür verantwortlich sind, diesen Ort offen zu halten. Offen jetzt nicht nur im praktischen Sinne, sondern auch ein Ort der Begegnung zu sein für all die Menschen, die einfach hier hinkommen. Die manchmal ganz bewusst hier hinkommen, wie Pilgergruppen, die das organisiert haben, aber auch manchmal einfach hier so reinschneiden und den Ort entdecken können.
Ich möchte jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria begrüßen, die erst später zu unserer Sendung die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind. Ich spreche heute mit Pater Franz von Sales aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel. Pater Franz, du hast uns gesagt, dass für die Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel auch die Begegnung mit dem Judentum sehr wichtig ist. Was macht ihr in dieser Hinsicht in Emmaus?
Das ist einerseits, was ich schon gesagt habe, dass wir einfach ein Ort sind, der besuchbar ist für Israelis. Und ich merke einfach seit einigen Jahren, dass immer mehr Israelis auch so diese Angst oder diese Scheu verlieren, mal in so ein Kloster reinzuschauen oder sich so einen christlichen Ort anzuschauen oder selbst auch eine Kirche sich anzuschauen. Ich sage bewusst Israelis, weil das sind mehr Israelis, die jetzt nicht so sehr in ihrem Glauben leben. Das sind mehr die Laien, wie sagt man das, also nicht die frommen praktizierenden Juden, nicht die orthodoxen Juden, aber die normalen Israelis, die also da schon auch kommen und auch so eine Begegnung dann haben können, die schon manchmal sehr, sehr erstaunlich ist. Wir haben seit einigen Jahren Kontakte zu Gemeinden als Gemeinschaft und da haben wir immer mal wieder so Begegnungen. Wir haben auch eine Laubhütte gebaut und da haben wir die Gemeinde von Gesers, eine reformierte Gemeinde mit einer Rabbinerin empfangen, mit der wir gemeinsam gegessen haben, betet haben ein bisschen und auch ein bisschen studiert haben über das Thema Gastfreundschaft. Und dann haben wir gemeinsam auch israelische Tänze getanzt. Da fühlt man sich dann schon ganz woanders, ist fast ein bisschen surrealistisch, solche Begegnungen. Ja. Ich habe eine sehr schöne Begegnung auch gehabt mit jemandem, der mitgebracht worden ist mit dieser Reformgemeinde aus Gesa. Eine junge Frau, sagen wir mal so um zwischen 30, 35 Jahre alt, die sehr, sagen wir mal, in Meditation und sowas drin sind, also das heißt, so eine geistliche Offenheit hat, die, soweit ich weiß, überhaupt keine schlechten Erfahrungen hatte mit Christen. Aber die so ein bisschen diese Erinnerung hatte, was alles so in unserer Geschichte zwischen Juden und Christentum in den letzten 2000 Jahren ja ein bisschen daneben gegangen war und wo das so ein bisschen hochkam. Sie kam in die Kirche hinein, weil die Gemeinde war dort mit zum Beten für unsere Vesper und da kam auf einmal in ihr etwas hoch, so was ganz Negatives, aber nicht etwas bewusst durch ihre Erfahrung, sondern durch diese Erinnerung des Volkes Israel. Dann ist sie da geblieben und irgendwann hat sie so eine starke Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht, hat sie mir erzählt, dass all diese Vorurteile und diese schlechten Sachen wirklich abgefallen sind in einem Moment. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil das ist für mich so ein ganz typischer Israeli, die keine schlechte Erfahrung konkret mit Christen oder mit Christentum gemacht hat, aber wo einfach viel so in der Geschichte und in der Erinnerung ist und was einfach da auch aufgearbeitet werden kann. Und wie gesagt, hier ist nichts konkret gemacht worden, sondern Gott hat ganz direkt da irgendwo was bewirkt in dem Herzen, einfach durch diese Begegnung, dass die an unserem Gebet teilgenommen hat.
Und du hast mir auch erzählt, dass ihr gemeinsam mit einer jüdischen Gemeinde eine CD gemacht habt. Die Musikeinlagen übrigens, die wir heute einspielen, stammen alle von dieser CD. Was war das für ein Projekt?
Das ist die Gemeinde Navatela, auch eine Reformgemeinde, die angefangen hat fast wie so ein Hauskreis und die sehr viele junge Musiker auch haben und die einfach auch da mit der Musik ganz neu tief auch ins Gebet hineinkommen wollen. Die haben neue Musik geschaffen für den Schabbat, für die Festzeiten und so weiter und wir haben da auch ein bisschen beigeholfen, mitgeholfen, das zu entwickeln und ich lasse zum Beispiel diese Gruppierung auch immer kommen, wenn ich Pilgergruppen habe aus Deutschland oder aus Frankreich und ich lade sie oft ein, um so ein geistliches Konzert mit uns auch zu machen. Das ist auch immer eine sehr, sehr starke Begegnung. Mhm.
Und ihr habt auch regelmäßig Bibelaustausch mit einem Rabbi aus Jerusalem?
Ja, das hat angefangen mit einem Rabbiner aus Tel Aviv zuerst und zwar haben wir angefangen Psalmen zu studieren als Grundlage, als gemeinsame Grundlage, weil wir beten Psalmen, im Judentum werden Psalmen gebetet und jetzt mit diesem Rabbiner aus Jerusalem haben wir angefangen in diesem Jahr so Grundtexte aus dem Alten Testament gemeinsam zu betrachten und manchmal auch so gemeinsame Themen zu erarbeiten.
Ist es schwierig, da im Gespräch dann zusammenzukommen oder sind die Interpretationen dann sehr unterschiedlich von den verschiedenen Stellen, die ihr gemeinsam liest?
Nein, weil das sind einfach diese Rabbiner, mit denen wir das machen, die sind schon sehr offen auch und wir können einfach auch so sein, wie wir sind und sie können auch ihre Tradition so darstellen, wie sie ist. Also man braucht da nicht Jesus in die Tasche stecken und da so tun, als wenn es das nicht gegeben hätte oder so, sondern man kann schon ganz offen sein und vor allem auch der Rabbiner, der es angefangen hat, wollte eben auch ganz bewusst einen Ort haben, wo die beiden Traditionen sich begegnen können, aber so wie sie sind. Mhm. In einer Einfachheit, aber auch in dem Licht und in der Wahrheit auch.
Ihr feiert auch den Schabbat und die jüdischen Feste. Geht ihr manchmal auch in die Synagoge?
Ja, wir haben hier im Haus uns, hier in Israel ist es natürlich sehr leicht, in Synagogen zu gehen, weil man hat man überall Synagogen und man wird überall sehr freundlich aufgenommen und es fragt eigentlich nie jemand, was man ist und so weiter. Es ist also sehr einfach, in Synagogen zu gehen. Und ich denke, es ist für Christen leichter, in eine Synagoge zu gehen, als für einen Juden in eine Kirche zu kommen. Und wir haben uns von der Gemeinschaft aus entschlossen, dass wir einmal im Monat in eine Synagoge gehen und das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben eine Synagoge in Tel Aviv, auch eine Reformgemeinde oder hier auf dem Land diese Geser-Gemeinde oder in Jerusalem etliche Gemeinden, wo wir zum Teil auch mit unseren Ordensgewändern, also als Ordensleute hingehen können und zum Teil ziehen wir uns zivil an, um eben die Leute auch nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Jeder kann da ganz frei und offen sein, dorthin zu gehen und mitzubeten, sich dort in das Gebet einzuklinken, wo er das möchte.
Wie ist das für dich persönlich, in der Synagoge gemeinsam mit den Juden zu beten?
Wie ist das für mich? Es ist einfach ganz normal. Das ist für mich, ich gehe sehr gerne in die Synagoge. Es ist immer ein bisschen eine Herausforderung, weil ich eben ja auch nicht, trotz, obwohl ich schon hier so lange bin, nicht so perfekt Hebräisch spreche. Aber ich fühle mich in den Gebetszeiten schon ganz wohl auch. Und es ist einfach etwas, wo man auch bereichert wird durch das gemeinschaftliche Gebet, durch die Freude am Gebet, durch die Gesänge und so weiter. Und wo auch da eine Freude hinüberspringen kann. Und
Vor einigen Wochen ging ja eine schockierende Nachricht durch die Medien, dass es zu Übergriffen durch radikale Juden auf das Kloster der Trappisten in Latrun gekommen ist, dann später auch auf die Benediktinerabtei in Jerusalem. Die Trappisten sind ja eure Nachbarn. Was ist da passiert? Habt ihr da was mitbekommen? Wie habt ihr diese Geschichte erlebt?
Ja, das war etwas, was hier ab und zu mal passiert. Und zwar sind da Schmierereien an die Kirchentür gemacht worden, auf die Fassade. Und es ist auch ein Feuer gelegt worden an eine Holztür von radikalen Gruppierungen. Von diesen Siedlergruppierungen sind das wohl Leute gewesen. Das ist aber ein Schuss in den Ofen gewesen, weil einerseits hat die israelische Öffentlichkeit unwahrscheinlich stark reagiert darauf, weil die Trappisten in Latrun sind sehr bekannt. Als Symbol, so die schweigenden Mönche, die da beten und arbeiten, und die sind ja auch schon da seit 130 Jahren oder 120 Jahren, also sie gehören mit zur Landschaft von Israel, und das war sehr, sehr schön. Das, was hinter gewesen ist, war einfach viel, viel stärker als diese Schmiererei und dieser Vandalismus, weil einfach unwahrscheinlich viele Leute ihre Solidarität bezeugt haben, den Mönchen gegenüber, ganz normale israelische Leute, wie aber auch das Rabbinat oder Rabbiner und Reformierte und weniger Reformierte. Also es hat einfach eine Welle an Solidarität gegeben, die unwahrscheinlich war. Und das war eigentlich auch sehr, sehr schön, weil das hat so ein bisschen gezeigt, wo der Wind wirklich so lang geht hier mit unserer Minderheit, mit den Christen. Weil es eben auch so ein Symbol war, dieses Latron, wo viele Leute sagen, das ist unmöglich, was da geschehen ist, und wir zeigen euch, dass wir mit euch sind und eure Arbeit achten und so weiter. Also die haben unwahrscheinlich viele schöne Begegnungen und Zeugnisse gehabt im Nachhinein nach dieser Begegnung, nach dieser Begebenheit. Auch im Kontakt mit dem Abt dort, und er hat mir ein sehr, sehr schönes Beispiel erzählt von einer ganz normalen israelischen Frau, die dort angerufen hat, die sich dafür entschuldigt hat für diese Sache, und sie hat ihm gesagt, und ich möchte Ihnen Dank sagen für mein Leben. Da hat er gesagt, wie Dank sagen für mein Leben? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, ich habe den Holocaust überlebt, dadurch, dass ich in einem Kloster versteckt worden bin als Kind. Und deshalb schätze ich das war nicht in ihrem Kloster, das war in Europa irgendwo, aber ich weiß, dadurch habe ich mein Leben, dadurch habe ich überlebt. Und deshalb möchte ich Ihnen dafür Dank sagen, und ich bin absolut nicht damit einverstanden, mit solchen Vandalismus, so Organisationen oder Klöstern gegenüber.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam kommen wir ans Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Ich freue mich, dass heute Pater Franz von Sales bei mir als Gast in der Sendung ist. Er hat uns schon viel über sein vielfältiges Wirken im Heiligen Land erzählt. Wir kommen jetzt noch zu einem neuen Punkt. Lieber Pater Franz, du hast mir gesagt, du bist auch Pilgerleiter. Du kennst also die Orte des Heiligen Landes sehr gut. Hast du selber einen Lieblingsort?
Ja, ich habe einen Ort, den ich sehr gerne mag, das ist Nazareth. Ich bete sehr gerne vor der Verkündigungsgrotte. Das ist für mich einer der Orte, der sehr zum Gebet einlädt und wo ich einfach gerne auch immer wieder hinkomme. Ich komme sowieso immer wieder gerne zu den Orten, zu den heiligen Orten hin, weil ich einfach das Land sehr, sehr liebe auch. Aber das ist so ein Ort, wo ich immer wieder denke, ja, da bin ich gerne.
Kannst du uns so eine typische Wallfahrt kurz beschreiben?
Das kommt darauf an, wie lange die Pilger Zeit haben. Es gibt so diese Wochenwallfahrt, die also eine kurze Woche, wo man so alles macht, das sagen wir mal so, was weiß ich, Galiläa, Nazareth, See Tiberias, Berg Tabor, dann ein bisschen so Jericho, Totes Meer und dann eben der Rest Jerusalem und Umgebung und Bethlehem. Oder wenn man etwas mehr Zeit hat, kann man natürlich auch eine Wallfahrt ausweiten, dass man zum Beispiel in der Wüste anfängt, dann mit den auf den Spuren der Patriarchen geht oder auch die Wüstenvölker entdeckt, ein bisschen Wüstenerfahrung macht durch Wanderungen oder sowas, dann hoch nach Galiläa fährt zum See, dann Jesus entdeckt in seinem öffentlichen Leben, Nazareth natürlich, da wo Jesus groß geworden ist, vielleicht sogar hoch bis zu den Jordanquellen. Das sind alles so Sachen, man kann das unwahrscheinlich schön ausweiten, wenn man Zeit hat. Und dann eben Jerusalem, wo eben unser Heil sich abgespielt hat durch den Tod und die Auferstehung Christi und die heiligen Orte, die ja auch unwahrscheinlich stark sind. Man begegnet da Christus ja an jeder Ecke irgendwo. Und ich versuche einfach, die Pilger auch immer wieder hineinzuführen in ein Gebet, in eine geistliche Erfahrung. Ich gebe ihnen natürlich auch Informationen über die Geschichte und über den Ort, den wir besuchen. Aber ich lese immer die Bibel auch vor Ort und lasse dann eine Zeit, damit die Leute es vertiefen können und auch wirklich begreifen können, wo sie sind, ob das nun der wirkliche Ort ist oder der Ort, wo man an dieses oder jenes gedenkt, ist nicht so ganz wichtig, aber einfach diese Beziehung zu schaffen, dieser Konkretitüde unseres Glaubens hier und jetzt hat das stattgefunden. Ja.
Als Wallfahrer ist man in Israel auf den Spuren Jesu unterwegs. Können die Wallfahrer auch Jesus als Jude begegnen?
Das versuche ich eben auch immer zu schaffen, ein bisschen diese Begegnung mit Jesus als Jude. Jesus ist ja nicht der erste Katholik, sondern Jesus ist ja wirklich Jude. Und zum Beispiel, wenn ich in Nazareth bin, in der sogenannten Synagoge, versuche ich da ganz stark auch diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium da in diese Richtung auch in den Menschen darzustellen, den Pilgern, um einfach zu sagen, hier bitte seht, Jesus geht in die Synagoge. Jesus geht am Schabbat, da steht da, Jesus geht wie gewöhnlich am Schabbat in die Synagoge. Das heißt, er geht da immer. Das ist Jesus, der erfüllt ja ganz und gar die Verheißung und auch diese ganzen Reichtum des Judentums in sich selber und führt es noch weiter. Also ich öffne einfach immer wieder die Menschen auch hin zu dieser Realität und ich versuche auch gegen Antisemitismus ganz bewusst anzugehen. Ich normalerweise besuche ich auch mit dem Pilgern immer Yad Vashem, also die Holocaust-Gedenkstätte, Shoah-Gedenkstätte, und versuche auch, wenn sie in der Begegnung zum Judentum, ganz konkret in Jerusalem vor allem, so an der Klagemauer und so weiter, da auch eine Liebe oder zumindest einen Respekt zu schaffen. Weil manchmal kommen so Leute ja auch daher, die haben dann alle möglichen Vorurteile oder nicht unbedingt Antisemitismus, aber dass sie so fromme Juden sehen, so diese ganz ultra-orthodoxen Leute und dann anfangen Bemerkungen zu machen, wo ich ihnen immer sage, hallo, stopp, bitte hier Respekt und nicht in so eine antisemitische, antijudaistische Schiene abrutschen. Dass da so einfach Respekt auch ist oder auch anti-israelisch, das kann auch sein, das ist ja auch so ein bisschen verdeckter Antisemitismus. Und immer wieder sage ich hier bitte, das sind unsere Wurzeln. Selbst wenn das Judentum heute natürlich nicht dasselbe Judentum ist wie vor 2000 Jahren, genauso wie auch die Christen nicht dieselben sind wie vor 2000 Jahren, das hat sich alles auch entwickelt. Aber dass man immer sagt, hier bitte, das sind unsere älteren Brüder im Glauben, ja. Wir haben Respekt oder wir können da vielleicht sogar noch viel von lernen. Die Leute sind oft sehr, sehr angesprochen, wenn wir an die Klagemauer gehen, zum Beispiel in der Woche für die Bar Mitzvah, wenn sie ja diese Freude sehen, diese vielen jungen Leute oder am Schabbat auch, ja, wo einfach eine Glaubenserfahrung ist, die wir oft in unseren Kirchen nicht so erfahrbar haben, außer bei so großen Events wie Weltjugendtag und sowas. Für mich ist dieser Dienst an den Wallfahrern auch ein priesterlicher Dienst, weil ich mache das ja als Priester und in der Wortverkündigung auch im Sakramentenspenden, aber einfach da, das ist für mich ein sehr schönes Pendant zu meinem ganz normalen Gemeinschaftsleben in Emmaus, wo ich auch Holz hacke oder in Gartenarbeit oder Büroarbeit mache, wo ich einfach da auch eine ganz konkrete Mission habe, die auch geschätzt wird von der Kirche, die auch unwahrscheinlich wichtig ist, um die Pilger in eine neue Glaubenserfahrung oder vielleicht sogar eine Glaubensvertiefung oder Glaubenserweckung hineinzuführen. Das ist also ein ganz wichtiger Dienst.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wie wirst du eigentlich als Priester hier in Israel von den Israelis gesehen? Du trägst deinen Habit, das ist doch sehr auffällig. Wie empfinden die Israelis das? Wie können sie das annehmen?
Also grundsätzlich einen Habit zu tragen, also ein Ordensgewand oder ein geistliches Gewand, ist in Israel eigentlich relativ leicht, weil einfach viele ihren Glauben auch durch das Gewand ausdrücken, die Moslems wie auch die frommen Juden. Also insofern weiß man dann immer sofort, wer was ist. Und ich muss gestehen, grundsätzlich habe ich bisher immer nur sehr gute Erfahrungen gemacht und sogar von den normalen Israelis oft eine Anerkennung gespürt, einfach als jemand, als ein geistlicher Mensch, als jemand, der etwas repräsentiert, was mehr ist als nur eine Realität, der irgendwie Gott auch gegenwärtig bringt in so eine normale Realität hinein, in eine normale Begegnung. Und was mich manchmal auch einfach dann herausfordert, wo ich dann das gar nicht geplant habe und wo ich dann so ein Feedback bekomme, was eigentlich herausfordernd ist, wo ich mir denke, oh, ich bin jetzt da auch als Priester anerkannt. Was sehr schön ist, auch in den arabisch-christlichen Familien ist man als Priester auch sehr anerkannt. Ich kenne zum Beispiel eine liebe Familie in Bethlehem, die ist eine orthodoxe Familie, wo man, wenn man in die Familie kommt, sehr herzlich begrüßt wird und wo einem auch die Hand geküsst wird, was man als katholischer Priester absolut nicht gewohnt ist. Einfach als Anerkennung auch des priesterlichen Dienstes. Und das sind so Sachen, die wir in Europa ja absolut in den meisten Ländern nicht mehr gewohnt sind. Also so eine Anerkennung erstens des Priesters als Priester, für diejenigen, die wissen, was es ist, für die Christen, oder eben auch die Anerkennung als etwas, ein Repräsentant von Gott, ein geistlicher Mensch, der etwas auch da darstellt. Ja, da ist mehr, die sehen in mir auf einmal dann mehr als nur den Pater Franz von Sales, der nett ist oder der, was weiß ich, irgendwas macht oder sie besucht oder so, ja.
Darf ich dem Ende der Sendung jetzt noch eine persönliche Frage stellen? Was wünschst du persönlich dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, für Israel wirklich Frieden. Das ist ein großes Gebetsanliegen, was ich auch der kleinen Therese von Lisieux anvertraut habe, wirklich einen Frieden hier zu stiften zwischen den verschiedenen Religionen, zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, weil es ist einfach unwahrscheinlich verfahren hier und scheinbar ohne Ausweg. Da muss Gott schon wirklich eingreifen. Einfach auch viel Segen für sein Volk Israel. Und ich bin einfach auch so dankbar, dass ich hier leben darf. Und ich wünsche mir auch, dass ich hier noch weiter leben kann und auch diese Liebe zu Israel vertiefen kann und auch meinen Dienst weiter hier auch ausführen darf.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums angekommen. Pater Franz von Sales war heute mein Gast. Er wirkt schon seit 15 Jahren als Priester im Heiligen Land und hat heute seine Erfahrungen mit uns geteilt, uns von seinen vielfältigen Aufgaben im Heiligen Land erzählt. Noch einmal ein herzliches Danke an Pater Franz von Sales, dass er sich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hat. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Wir melden uns wieder bei Ihnen im November mit einer Sendung zum Thema Das Buch Ruth, die Rückkehr zur geistigen Heimat. Schwester Teresa Benedikta Himmelbauer aus Österreich wird diese Sendung für Sie gestalten. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.